voll pünktlich, Heribert. Sehr pünktlich, Heribert. Ja, wir haben ja gerade ein bisschen was gehört da vom Stefan Rosner. Ihr wisst ja seine Geschichte, auch das Zeugnis, was er gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen hat mit seinem Bericht, was er hier vorne gegeben hat. Mir hat es total aufgewühlt und umgetrieben. Aus dem Grund, weil mir selber wieder meine eigene Vergänglichkeit wieder so deutlich vor Augen geführt worden ist, wie schnell eigentlich das Leben zu Ende ist. Und dann steht man da und hat irgendwie den Tod dann vor Augen. Und was ist dann? Und als Christen wissen wir, in dem Moment, wo wir auf der Erde sozusagen die Augen schließen für immer, machen wir es bei Jesus auf in der Herrlichkeit. Im Himmel. Christen kämen in den Himmel. Aber was ist es eigentlich, der Himmel? Ich muss sagen, ich bin jetzt fast zehn Jahre gläubig, aber ich habe mich noch nie wirklich von der Schrift her mit dem Thema Himmel beschäftigt. Das ist eigentlich voll beschämend. Und mir ist aufgefallen, es wird eigentlich auch total selten über den Himmel gepredigt. Wenn ich jetzt euch frage, wann ihr das letzte Mal Predigt über den Himmel gehört habt, was gar nicht über den Hut, schon mal über den Himmel gepredigt geworden ist. Wir waren eine Woche im Zeltlager in Kärnten und auch dahin, da haben wir das Thema Himmel besprochen. Und diese ganzen Dinge sind mir eben in der Vorbereitung so bewusst worden und habe mir gedacht, ich möchte euch das auch gerne weitergeben, was ich gelernt habe aus Gottes Wort. Auf jeden Fall eins, was mir klar geworden ist, mein Leben ist nicht auf den Himmel ausgerichtet. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn Paulus schreibt, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und mir ist aufgekommen, mein Leben, das ist voller Gedanken, die sich nur um die Erde drehen. Um weltliche, irdische Dinge, Arbeit, Auto, Kleidung, wo fährt mein Urlaub hin? Weißt du, also Gott hat nichts gegen all diese Dinge, aber es geht ihm um die grundsätzliche Orientierung unseres Herzens. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie falsch eingestellt. Das gefällt dem Herrn Jesus nicht. Unser Herz soll auf den Himmel ausgerichtet sein. Und ich möchte euch heute ganz neu motivieren, euch mit diesem Ort zu beschäftigen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Vielleicht kennen manche von euch den Musiker Ed Sheeran. Der hat vor kurzem ein Lied herausgebracht, in dem er beschreibt, er wünscht sich dort in dem Lied, dass der Himmel Besuchszeiten hätte. Dass er mal hier von der Erde mal kurz im Himmel vorbeischauen kann und bei seinen Eltern ist und ihnen erzählen kann, wie seine Kinder wachsen und groß werden und sie um Rad fahren kann, wenn irgendwas nicht weiß oder sie mal wieder mit runternehmen kann und wieder zurückbringt rechtzeitig. Und ist natürlich eine schräge Vorstellung für uns, aber es ist so ein bisschen Verzweiflung klingt damit in diesem Lied, weil er weiß, dass all diese Dinge gar nicht möglich sind. Was bedeutet für dich der Himmel persönlich? Was weißt du überhaupt über den Himmel? Redest du oft über den Himmel? Eins steht fest, der Himmel ist unser Zuhause, der Ort, an dem wir ungetrübte Gemeinschaft haben mit Gott. Und diesen Ort, den werden wir nie wieder verlassen, wenn wir da eines Tages mal angekommen sind. Für viele Christen und sowas für mich auch ist der Himmel jedoch irgendwie so verklärt, da ist irgendwie so ein großer Nebel drumherum und man weiß eigentlich gar nicht, was da genau kommt. Und dann hat man so die Vorstellung, man schwebt da irgendwie so rum in einem transzendenten Körper und ist dann in unbeschreiblichem Licht und irgendwie doch weiß man nicht genau, was ist. Anders ist da die Bibel. Sie bringt Licht in diesen Nebel aus verwirrten Vorstellungen und sie möchte unsere Freude auf den Himmel neu entfachen. Und vielleicht ist euch schon mal in der Bibel Hanai Verse begegnet, wie zum Beispiel Hebräer 4,14 dort steht, weil wir einen so großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Oder an einer anderen Stelle, da spricht Paulus davon, dass er mal in den dritten Himmel entrückt worden ist. Also offensichtlich, wenn die Bibel von Himmel spricht, gibt es da mehrere Bedeutungen dafür. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man sich das hebräische Wort anschaut, ich habe das mal nachgeschlagen, Shamayim, dann wird das in der Bibel in drei Kontexten verwendet. Also im Deutschen steht immer Himmel dort, aber es meint immer irgendwie ein bisschen was anderes. Und das Erste, das Einfachste ist, lesen wir im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1,26, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen, über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel. Also da steht jetzt wieder dieses hebräische Wort. Und es meint in diesem Zusammenhang also den Himmel, wie wir den jetzt draußen sehen. Der atmosphärische Himmel, der schön blau ist, wo wir die Wolken sehen, der uns mit Regen und Schnee mit Wasser versorgt, wo wir die Luft zum Atmen haben. Und zusammen mit der Erde bildet der Himmel die geschaffene Welt. Das ist also die erste Bedeutung. Und die zweite Bedeutung von dem Wort geht ein Stück weiter, nämlich das meint dann den kosmischen Sternenhimmel. Das können wir lesen im Psalm 8, Vers 4. Wenn ich sehe die Himmel, der Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast und so weiter, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das ist also die zweite Bedeutung von dem Wort Himmel. Neben dem atmosphärischen Himmel, das ganze Weltall und alle Himmelskörper, die dort zu finden sind. Ich habe mir nachgeschaut, Forscher geben die Zahl der Sterne mit 70 Trilliarden an, also 7 mit 22 Nullen. Wenn man sich denkt, dass Gott das alles in seiner Hand hält, dann wissen wir, wie groß er ist. Und schließlich eine letzte Bedeutung. Himmel ist gleich der Wohnort Gottes. 5. Mose 26,15 steht, sieh nun herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk, spricht Mose. Oder im Psalm 2, Vers 4, aber der im Himmel wohnt, lacht ihre und spottet ihre, also die sie gegen Gott auflehnen. Also wenn wir jetzt in der Predigt vom Himmel sprechen, dann meine ich diese dritte Bedeutung, den Wohnort, die Gegenwart Gottes. Und obwohl wir uns das so vorstellen, dass es irgendwo dann einen Raum gibt, wo Gott wohnt, sagt die Bibel auch, oder sagt Salomo in seinem Gebet, als er den Tempel einweiht, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Also es übersteigt irgendwie unser ganzes Vorstellungsvermögen, wie groß Gott ist. Aber diese dritte Bedeutung, die ist mir wichtig geworden. Himmel ist die Gegenwart Gottes, der Wohnort Gottes. Und wenn dann nämlich dort steht, dass Jesus die Himmel durchschritten hat, ist er eben aus diesem Wohnort Gottes durch den kosmischen, atmosphärischen Himmel hier auf die Erde gekommen. Und auch dort ist er wieder zurückgekehrt bei seiner Himmelfahrt. Und dort sitzt er jetzt auf dem Thron. Und was die Bibel auch eindeutig lehrt, ist, dass unsere Erde und auch der Himmel ein begrenztes Haltbarkeitsdatum haben. Das ist uns schrecklich bewusst worden, wenn wir uns anschauen, die Überschwemmung im Ahrtal oder das Erdbeben auf Haiti. Immer wenn wir diese Katastrophen irgendwie mitkriegen aus den Nachrichten, wissen wir, es steuert irgendwie auf ein Ende zu. Und daher kündigt es schon im Alten Testament, da schreibt der Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Unsere jetzige Erde und auch der Himmel, so wie wir ihn kennen, dem wird es irgendwann nicht mehr geben, weil er verflucht ist, verdorben ist und alles ist dem Tod und der Vergänglichkeit unterworfen. Und darum wird Gott irgendwann etwas Neues schaffen. Und dieses Neue wird ewig sein. Und darauf warten wir Christen. Petrus schreibt es in seinem Brief, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das wird einmal ganz anders sein, was da kommen wird. Gott wird alles neu machen und dann wird es wirklich paradiesisch sein. Es wird kein Tod mehr geben, keine Sünde, kein Leid, keine Trauer. Es wird herrlich werden. Und die wohl konkreteste Beschreibung oder ausführlichste Beschreibung des neuen Himmels, die findet man in Offenbarung 21. Das können wir mal aufschlagen, da lesen wir einige Verse draus. Offenbarung 21, Vers 1. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also Johannes schaut in seiner Vision einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber diese beiden Bereiche kehren zu einer realen Welt. Das ist was irdisch ist. Das ist nichts, was nur irgendwo in unbeschreiblichen Licht stattfindet. Der neue Himmel und die neue Erde, das ist letztendlich irdisch. Bisschen seltsam, aber der Himmel, der wird irdisch sein. Das macht für uns diese neue Welt total greifbar und auch anziehend, denn für diesen irdischen Himmel sind wir geschaffen, diese neue Erde. Und wir haben ja vorher gerade gesagt, Himmel ist Wohnort Gottes. Und Gott wird einmal seinen jetzigen Wohnort verlassen, da wo er jetzt ist, und hier auf dieser Erde wohnen. Wenn wir weiterlesen, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein, er selbst wird ihr Gott sein. Das ist, war für mich sehr spannend zu verstehen, dass Gott, der Schöpfer, mit seinem jetzigen Wohnort auf diese Erde hier einzieht. Und ihr kennt ja das Sprichwort, das ist der Himmel auf Erden, das wird irgendwann mal Realität werden. Weil der Himmel, der zirkt sozusagen hier auf diese neue Erde ein. Wir müssen auch aller Voraussicht nach bald umziehen im Februar, und darauf muss man sich vorbereiten. Alles einpacken, organisieren, die Umzugskartons und so weiter. Und Gott bereitet sich auch auf seinen großen Umzug vor. Und er nimmt die heilige Stadt mit sich, alle Engel, die es da gibt. Und er zieht hier ein auf diese neue Erde, die er schafft. Und dort wohnt er dann mit uns. Das ist dann sein Wohnort. In unserer Gegenwart. Er ist da für uns, er teilt mit uns die Erde, seine wunderbare Stadt als Wohnort. Gott ist jetzt schon allgegenwärtig, er ist jetzt schon mitten unter uns, aber heute nicht sichtbar. Und das wird sich aber eines Tages ändern. Und das muss Johannes wahrscheinlich die Sprache verschlungen haben, wenn er sehen wird, wie herrlich das wird. Die Erde, die wird ziemlich himmlisch werden. Es gibt keine Tränen mehr, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod. Das war für mich echt ein spannender Punkt zu erkennen. Der Himmel als Wohnort Gottes mit all seinen Erlösten wird irdisch sein. Wir werden da leben, wie wir es vielleicht so jetzt in der einen oder anderen Form erkennen werden. In dieser heiligen Stadt. Und diese heilige Stadt, die überstrahlt auf der Erde alles, was wir wahrscheinlich so sehen werden. Dieses neue Jerusalem, Gottes Meisterwerk, das Gebilde, an dem er wahrscheinlich jetzt in der Ewigkeit baut. Wo wir unsere Wohnungen haben. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert oder auch ausgerechnet, dieses neue Jerusalem, diese Stadt, wie wird die sein? Johannes beschreibt uns das ab Vers 16. Dort steht, und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit einem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe dieser Stadt sind gleich. Also offensichtlich ist es irgendwie quadratisch viereckig angelegt. Die Stadt ist genauso lang, wie sie breit ist. Und wir kriegen eine Angabe, 12.000 Stadien. Und ein Stadion ist ein antikes griechisches Längemaß und entspricht 192 Meter. Das war sozusagen die Laufbahn, wo die Sprinter im Stadion im Rundumlaufer sind. Und wenn man das umrechnet, also 12.000 Stadien, dann sind das 2.300 Kilometer. Also die Stadt ist 2.300 Kilometer lang und 2.300 Kilometer breit. Das ergibt eine Grundfläche von rund 5 Millionen Quadratkilometer. Also Deutschland würde ungefähr 15 Mal in diese Fläche hineinpassen. Und wenn man mit einer Bevölkerungsdichte vom Ballungsraum London rechnet, da sind ca. 5.000 Einwohner auf einem Quadratkilometer, dann hätten in dieser Stadt über 100 Milliarden Menschen Platz. Das ist, war für mich sehr gewaltig. Und da haben wir jetzt noch nicht einmal bedacht, dass die Stadt eine Höhe hat, die auch nochmal 12.000 Stadien lang ist, was auch immer das bedeuten wird. Manche legen das so aus, dass es verschiedene Stockwerke gibt noch. Dann hätte ja jede Grundfläche, wenn man rechnet mit einem Stockwerk von 6 Meter Höhe, ergibt es ungefähr 400.000 Stockwerke. Und nur Stockwerke hätte die Fläche von dem zweitgrößten Land der Erde, nämlich Kanada. Ungefähr. Kanada 10 Millionen Quadratmeter und die Hälfte davon wäre ein Stockwerk. ich weiß nicht genau, ob es so ist oder ob es nur ein Stockwerk gibt. Auf jeden Fall haben alle Erlösten und Heiligen, die es jemals gegeben hat, Platz da drin in der Stadt. Reichlich Platz. Und dann haben wir auch noch die ganze Erde zur Verfügung. Und man muss auch sehen, wenn es keinen Ozean mehr gibt, ist noch mehr Landfläche da. Also es wird irgendwie gewaltig groß werden. Und dann stellt euch vor, diese Stadt, die ja so ewig groß ist, die umgibt noch eine Mauer. 144 Ellen lang und das entspricht ungefähr 72 Meter. Also die ganze Mauer ist dann insgesamt 9700 Kilometer lang und sie ist gebaut aus Edelsteinen und reinem Gold. Muss man sich mal vorstellen, gell? Die Mauer, was sozusagen das Äußerste ist von der Stadt, ist schon aus lauter Edelsteinen auch gebaut und Gold, was irgendwie so rein ist, wie wir es uns jetzt gar nicht vorstellen können. Und dann gibt es in dieser Mauer 12 Tore. Und Johannes findet irgendwie keine Worte. Er sagt, es schaut aus wie so Perlen. Wahrscheinlich haben die einfach so, schauen die so wunderschön aus. Und in dieser Stadt, da wird Gott wohnen. Und da wird es dann keine Sonne mehr geben, weil Jesus das Licht ist. Und es wird auch keinen Tempel mehr geben, weil wir direkt in der Gegenwart Gottes sind und er dort seinen Wohnort hat. Also es wird irgendwie sehr gewaltig werden. Das hat mich irgendwie begeistert. Und früher, als ich gläubig geworden bin, habe ich mir gedacht, na gut, was wird man da jetzt an die Ewigkeit da? Irgendwie war der Himmel für mich überhaupt nicht attraktiv. Das war eher irgendwie was, ja, das wird wahrscheinlich immer langweilig werden, weil es ist denn da die ganze Zeit. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon mal so gedacht, ich weiß es nicht. Aber ich muss zugeben, so die Freude auf den Himmel, dieses Leben dann in die Ewigkeit, war irgendwie verschüttet. Ich habe eigentlich mich gar nicht so wirklich gefreut. Ich habe mir immer gedacht, jetzt brauche ich noch Frau, dann brauche ich noch Kinder, dann muss ich meinen Beruf noch fertig machen und ich möchte eigentlich das Leben hier noch leben. Und habe mir immer gedacht, na, eigentlich passt es jetzt gerade nicht so gut, wenn Jesus jetzt gleich wiederkommt. So, das ist eigentlich ein schlimmes Denken, aber so war das. Und ich kann euch auch sagen, warum das so ist, warum die, für mich die Freude am Himmel irgendwie gar nicht groß war. Weil ich mir eigentlich jetzt schon den Himmel auf die Erde geholt habe. Ich lebe in so einer Blase, wo ich mir jeden Wunsch erfüllen kann und der mir im Herzen irgendwie hochkommt, mir geht so gut. Und wenn man sich so in dieser Welt hineinlebt, dann verblasst die Freude auf den Himmel. Der John MacArthur schreibt in seinem Buch Die Herrlichkeit des Himmels, kann ich euch auch als Lektüre empfehlen, über Gemeinde, wo er war, die waren in Sibirien. Die waren total arm, die haben gar nichts gehabt. Und er hat dort mehrere Tage Verkündigungsdienst gemacht und das einzige Thema, über das sie was hören wollen, war der Himmel. Er hat ganze Woche nur über den Himmel geredet, weil das für die so war, wie es eigentlich sei so bei uns. Die haben sich halt total auf den Himmel gefreut, weil sie gewusst haben, wie herrlich und schön es da sein wird. Aber ich kann euch versprechen, es wird uns nicht langweilig werden. Was werden wir also im Himmel tun? Mir ist aufgefallen, uns wird die Ewigkeit nicht genug Zeit sein, um das zu genießen, was auf uns wartet. Na, das Wunderbarste am Himmel wird wohl die ununterbrochene Gemeinschaft sein mit Gott. Das wird wohl die größte Freude sein, die wir im Himmel haben. Ich habe das nicht so gut in Worte ausdrücken können, darum lese ich euch das Gedicht vor, was ich da gelesen habe. Das ist auch ein super Buch von William MacDonald, Wie wird es im Himmel sein? Da schreibt der Dichter: Ach, nicht zum Reinschauen, nein, sondern für immer. Zu Hause bei ihm werde ich ewig dort sein, zu Hause im Himmelslichtschimmer, am Ufer des gläsernen Meeres so rein. Doch selbst dort, wo alles nur Herrlichkeit ist und Friede und Freude, die kein Mensch ermisst, wäre doch nichts vergleichbar dem seligen Glück, wenn ich ihn schaue und mich trifft sein Blick. Also das wird wohl das Größte sei, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden und wir werden sehen, wie er ist, unser Herr, der unser Leben ist. Wir kommen dann vom Glauben zum Schauen. Wir werden in seine Augen schauen, wir werden vor ihm niederfallen auf unser Angesicht und einfach nur anbeten und ihm loben und preisen für seine unendliche Güte und Treue und Gnade und Barmherzigkeit. Für jede seiner Hilfe, jede einzelne Minute in unserem Leben werden wir ihm danken. Und das wird auch die wichtigste Aufgabe wahrscheinlich für uns sein im Himmel, Gott anzubeten. ihrem Lobpreis zu geben. Und wir werden singen, Lieder mit Stimmen, reiner wird es nicht gehen, Instrumente mit vollendetem Klang. Wir werden ohne Konzentrationsschwierigkeiten und ohne Ablenkung, ohne störende Gedanken, werden wir Gott anbeten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil jetzt, wenn ich mir hier sitze zum Beten, dann fallen mir 100.000 Sachen ein und schon bin ich wieder ganz woanders. Geht vielleicht euch auch so. Aber das wird irgendwann ein Ende haben. Weil dann wird es so sein, dass wir unsere Gedanken, unser Herz, unseren Verstand ganz zur Ehre Gottes ausrichten dürfen. Und Offenbarung 22, Vers 3, da steht, wir werden ihm dienen, Tag und Nacht. Tag und Nacht wird es einen unaufhörlichen Dienst geben für Gott. Wir werden im Himmel essen und trinken. Der Jesus, so ist er auferstanden, ist, hat auch mit seinen Jüngern gegessen. Heute haben wir gehört, wir sind geladen, eingeladen zum großen Mahl, was der Herr Jesus feiern wird mit uns. Und die Zenta betet immer für Menschen, die nicht gläubig sind. Sie wünscht sich, dass die mit an diesem Abendmahlstisch sitzen. Gell? Das hast du immer gebetet und jetzt weiß ich, was du damit meinst. Wir haben eingeladen zum großen Mahl. Werden wir mit Jesus dort essen. Das Hochzeitsmahl des Lammes, glückselig sind die Eingeladenen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und da wird es wohl auch was zum Essen geben, wenn das da als Mahl beschrieben wird. Im Himmel wird es uns nicht langweilig werden, weil es wird für uns viel zu lernen geben. Wir werden dort wieder in die Schule gehen. Das finde ich sehr interessant. In Epheser 2, Vers 7 schreibt Paulus, damit er, also Gott, in den kommenden Zeitaltern, da bezieht er sich auf die Ewigkeit, er zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Güte gegen uns in Christus Jesus. Überlegt einmal, wie begrenzt unser Verstand jetzt ist. Aber wir werden die Ewigkeit Zeit haben, Gottes Ratschlüsse, die er getroffen hat, zu verstehen. Ich stelle mir das so vor, da werden wir dann Kurse belegen, Unterrichtsfach, Heilsplan Gottes. Die Geschichte mit dem Volk Israel, Erwählung, alles, was wir irgendwie nicht zusammenbringen, wie Gott ist, seine Gerechtigkeit, die Höhe, die Breite, die Länge, die Tiefe der Liebe Gottes, das sind alles Fächer, die wir belegen werden. Und der Lehrplan, der wird nie zu Ende sein. Und immer, wenn wir was Neues lernen, werden wir wieder Gott anbeten und ihm danken. Also eins kann ich sagen, langweilig wird es uns nicht. Und wenn wir bei dem Bild der Schule bleiben, das war für mich auch sehr spannend zum sehen, dann wird es für uns einen Tag geben der Benotung. Also im Ref ist es so, da gibt es am Ende vom Referendariat sozusagen die Krawattennote, da kommen wir uns dann mit die Anzüge ein und eröffnen dann das Gutachten, was sie über die geschrieben haben, und dann kriegst du deine abschließende Note mitgeteilt. Da ist alles genau dokumentiert, was du geleistet hast, was du nicht so gut gemacht hast und so weiter. Und diese Note, die hat tatsächlich einen Einfluss auf dein zukünftiges Arbeitsleben. Und so ist es auch bei Gott. Es wird einmal ein Tag kommen, kriegt jeder von uns ein Zeugnis ausgestellt. Es wird ein Tag im Himmel kommen, an dem sitzt Jesus tatsächlich auf dem Richterstuhl. Wir stehen da davor. Und dabei wird es aber nicht um die Frage gehen, bist du errettet oder wirst du verdammt werden? Dieses Gericht hat Jesus für uns getragen. Und es ist alles bezahlt, es ist alles beglichen. Wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Also das Gericht vom weißen Thron, wo sich jeder Mensch sozusagen verantworten muss und geschaut wird, steht der Name im Buch des Lebens geschrieben. In dieses Gericht kämen wir nicht mehr. Und doch wird so sein, das schreibt Paulus Römer 14, Vers 10, wir alle, damit schließt er sich selber ein, werden vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und jeder von uns wird dort für sich selbst Rechenschaft geben müssen, dem, der gerecht richtet. Auch die Korinther schreibt er das, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er bei Lebzeiten getan hat, es sei gut oder böse. Also, wir haben Martin zum Flughafen gebracht, da gibt es die Sicherheitskontrolle und da ist er vollständig von so einem Apparat durchleuchtet worden, ob er nicht irgendwo noch was an seinem Körper trägt. Da ist wirklich alles offenbar geworden, aber noch mehr wird es bei Jesus sein. Da wird man nicht nur durchleuchtet, ob man irgendwelche Gegenstände dabei hat, sondern Jesus beurteilt sozusagen deine Werke, die du getan hast, den Dienst, den du für ihn getan hast, ob du überhaupt was da hast, was du gemacht hast, die Qualität und vor allem auch, aus welchem Motiv heraus du was gemacht hast. Weil vor Gott können wir ja nichts verheimlichen. Und da habe ich so drüber nachgedacht, na gut, was wird da rauskommen bei mir am Ende? Da vorhin schon mal, glaube ich, 90% weg, was ich aus Selbstsucht gemacht habe, aus eitler Ehre, um eitler Ehre willen, aus den völlig falschen Motiven. Das wird Gott alles sehen und auch beurteilen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass es im Himmel einen großen Reset-Knopf gibt. Jesus heißt dich willkommen, steht, dass du da bist, Note 1, und jetzt verbringen wir die Ewigkeit zusammen. Sondern jeder von uns muss sich vor dem Richterstuhl verantworten. Und wir werden sicher nicht alle die gleiche Note kriegen. Ob du in der Gemeinde gedient hast, ob du in der Mission warst, ob du aktiv deine Gaben eingesetzt hast, ob du für sein Reich gelebt hast oder für diese vergängliche Welt. Je nach deinen Werken, ob sie gut oder böse waren, Christus verherrlicht oder verunehrt haben, ob sie wertlos oder ewig waren. Und gerechnet wird ab dem Tag deiner Bekehrung bis zum Tag deiner Heimkehr in den Himmel. Diesen Zeitraum wird Gott beurteilen. Und es wird im Himmel auch einige Christen geben, die werden die Note mangelhaft kriegen. Und Paulus erklärt uns, wie das sein wird. Schlagen wir mal auf 1. Korinther 3. 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. Also ich betone das nochmal, es geht hier nicht um die Frage, ob man gerettet wird oder nicht. Die klärt sie daran, ob du glaubst oder nicht. Aber bei diesem Gerichtstermin geht es darum, wie du gelebt hast, was du aus dem gemacht hast, was Gott in dich hineingelegt hat. Also 1. Korinther Vers 3, Vers 12, Kapitel 3, Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird der Lohn empfangen dafür. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also der Grund ist gelegt, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Er hat mit seiner Erlösung den Grund gelegt. Den Grundstein sozusagen. Und auf diesem Grundstein baut jetzt jeder von uns drauf. Und es kommt drauf an, an diesem Tag, wenn dann Jesus schaut, was du getan hast mit deinen Talenten, mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deiner Gesundheit, mit deinem Leben, wie hast du auf dieses Fundament gebaut? Und er prüft sozusagen die Bausubstanz, aus welchem Material ist das dein Gebäude? Ich habe jetzt da mal ein Bauwerk dabei. Also, es ist ziemlich kreislig, aber... das ist sozusagen das Bauwerk. Und Jesus schaut, aus welchem Material das ist. Und ich habe mir mal gedacht, der Andi, der baut grundsolide. Der Andi, der hat dann, sein Bauwerk ist aus Gold, Silber und Edelsteine. Und dafür wirst du Lohn kriegen von Jesus. Und das Gebäude von jemand anders von uns ist aus Heu und Stroh. Und dann sehen wir, dass der Gerichtstag erweisen wird, aus welchem Material das sozusagen gebaut worden ist. Genau, ihr erinnert da gerne mal an das Beispiel, wo ich mal im Hauskreis Jandelsbrunn einen ganzen Esstisch in Flammen gesetzt habe. Ist alles gut gegangen, aber eigentlich ist es sehr dramatisch. Weil stell dir vor, du stehst vor Jesus und er prüft mit Feuer dein Werk. Und das ist, was übrig bleibt. Asche. Dafür kriegt man keinen Lohn. Im Gegenteil, Paulus sagt, was ist mit den Leuten? Sie werden Schaden erleiden. Und ich habe mich gefragt, was das bedeutet. Und es wird wahrscheinlich einfach das sein, wenn du da mit Jesus davor stehst, er dein Leben mit dir zusammen Revue passieren lässt und vieles im Feuer aufgeht, weil es Heu und Stroh war und wertlos war für die Ewigkeit, dann wird man wirklich Verlust erleiden. Da geht es nicht um Bestrafung. Aber es wird so sein, dass wir beschämt vor Jesus stehen. Traurig sein über die Gelegenheiten, die wir sozusagen vergeudet haben, ihm zu dienen. Und manche werden wirklich völlig abgebrannt bei Jesus ankommen. Und ich würde mir wünschen, dass das keinen von uns trifft. Der Erwin Lutzer schreibt in seinem Buch über den Himmel, für die meisten Christen gehören Tränen und Himmel nicht zusammen. Habe ich einmal gedacht, gell? Doch ich meine, schreibt er, dass es gute Gründe gibt für Tränen im Himmel. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir für Jesus leben, der uns für den höchstmöglichen Preis erkauft hat, dann haben wir jenseits der himmlischen Tore sicherlich Grund zu weinen. Wir werden weinen, weil wir uns schämen, weil wir bereuen, wie selbstsüchtig wir gelebt haben. Und vielleicht würden wir nie aufhören zu weinen, wenn Gott nicht selbst kommen würde, uns die Tränen abzuwischen. Und ich habe mich gefragt, stell dir mal vor, wie das sein muss. Da gibt es einen Hausherrn, der auch Knechte gehabt. Und der Hausherr hat den Knechten allen Talente gegeben. Und er ist gegangen und hat gesagt, es wird ein Tag kommen, da komme ich zurück. Und dann werde ich das von euch fordern, handelt mit dem, was ich euch gegeben habe. Und zwei von den drei Knechten haben ihre Sache gut gemacht. Haben gewirtschaftet, mit den anvertrauten Talenten ihren Ertrag sogar vermehrt. Und was sagt der Herr zu denen? Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Ich frage dich ganz persönlich, wie möchtest du bei Gott ankommen? Was bedeutet dir das, dieser Gerichtstermin, dieses Zeugnis, was Jesus dir ausstellt? Sehnst du dich nicht auch danach, dass Jesus zu dir diese Worte sagt? Du guter und treuer Knecht, über wenigen warst du treu, ich werde dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Oder wirst du mit Jesus zusammen auf die Asche deiner Werke blicken, die im Feuer aufgegangen sind? Ich möchte nicht so vor Gott treten, mich schämen müssen. Ich mag euch keine Angst machen, aber Jesus motiviert uns an so vielen Stellen in der Schrift, dass wir unser Leben eben nicht vergeuden, sondern bereits jetzt kräftig auf unser himmlisches Konto einzahlen. Es stimmt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Alles Irdische, was ist, bleibt hier, wird vergehen. Aber wir haben jetzt schon ein Konto im Himmel, auf das wir einzahlen können. Der Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen können und wo Diebe sie nicht stehlen können. Die Schätze, die du jetzt sammelst, die haben Einfluss bis in alle Ewigkeit. Es wird aufbewahrt für dich. Und auch die Werke, die verbrennen, werden Einfluss haben. Bis in alle Ewigkeit. Ja, wie können wir Schätze im Himmel sammeln? Jesus gibt uns da ganz praktische Tipps. Er sagt, verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb kommt und keine Motten ihn fressen. Also das Geben von Gaben, Geben von Geld und Reichtum, den Gott dir gegeben hat, sichert dir Schätze im Himmel. Wisst ihr, wir denken oft nur, wer sozusagen öffentlich im Dienst steht. Wer Missionar ist, wer für Menschen zu Gott bringt, wer da vorne an der Kanzel steht, die Ältesten, die kriegen mal richtig viel Lohn. Und am meisten wahrscheinlich Märtyrer, die für den Glauben sogar gestorben sind. Aber bei Gott geht es nicht um Größe und Leistung und Amt. Das ist Gott, ist für Gott irrelevant. Er erwartet von dir, treu zu sein im Kleinen. Treu zu sein, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, und die nächste Predigt wird auch über Gaben dann gehen, aber das soll sozusagen die Vorbereitung jetzt sein, am Echt, dass du das einsetzt, und zwar treu einsetzt. Vielleicht hast du dir schon mal gedacht, ich bin kein Prediger, hätte aber gern den Lohn von einem Prediger. Und der Jesus sagt, überhaupt kein Problem. Da können wir einen Vers lesen, Matthäus 10, Vers 41. Ich stelle es ein bisschen mit anderen Worten da, Matthäus 10, Vers 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Das heißt, ich denke, ich muss nach höheren Gaben streben, die Gott mir gar nicht hineingelegt hat. Ich muss Ältester werden, ich muss Predigen fahren, ich muss. Obwohl ich das gar nicht kann, obwohl ich gar nicht die Berufung dazu habe, ist ein Krampf. Weil Gott sagt, du hast vielleicht ein Haus und ein Bett und kannst den Missionar aufnehmen, ihn versorgen, wenn er im Heimaturlaub ist. Du kannst das Geld, was du übrig hast, ihm schicken. Und was sagt Jesus da? Du wirst den gleichen Lohn bekommen wie der Missionar am Ende. Das ist Gottes System, wie er mit uns am Ende abrechnen wird. Und darüber bin ich froh. Also es ist nicht entscheidend, ob man viel oder wenig begabt ist. Und die Bibel sagt ganz klar, jeder von uns hat eine Gabe gekriegt. Es ist nicht entscheidend, ob du große oder durchschnittliche Talente besitzt, reich oder arm bist. Jeder von uns muss nur das treu einsetzen, was er von Gott gekriegt hat. Ein paar Prinzipien, die mir aufgefallen sind beim Thema Belohnung für den Dienst. Klar ist, wir können nicht immer erfolgreich sein, aber was du immer sein kannst, ist treu. Ich habe auch schon mal schlechte Predigten gehalten, versagt in der Jugend und. Da ist so viel Mangel in meinem Dienst. Aber was man immer, was Gott schaut, ist, ob du treu warst oder nicht. Ob du dich hingesetzt hast und dir wirklich Gedanken gemacht hast. Gott schaut nicht auf die Art des Dienstes, sondern auf deine Herzenshaltung, mit denen du sie tust. Gott geht es nicht darum, ob du hervorn stehst und predigst oder hinten die Klo putzt. Es zählt nicht die Quantität, wie viel du machst, sondern die Qualität. Erinnert euch an die Witwe, die nur zwei Schärflein einschmeißt in den Geldkasten. Was sagt Jesus über sie? Ich habe mehr gemacht als alle anderen. Es geht nicht darum, was andere von deinem Dienst sehen. Der Jesus sagt ganz klar, gib die Almosen so, dass keiner das sieht. Weil dann kriegst du Lohn im Himmel. Weil wenn du hier den Dank schon auf der Erde kriegst, von Menschen, wird es auch mal nichts mehr geben für dich. Weil doppelt wird man nicht belohnt. Also bitte sagt mir nicht, dass die Predigt gut war, weil dann kriege ich keinen Lohn mehr im Himmel. Na, aber es ist das. Ein letztes Prinzip noch. Alles, was du für die Seinen tust, hast du Jesus getan. Und wenn man sich nur diesen einen Punkt überlegt, dann ergibt sie für jeden von uns eine Vielfalt an Möglichkeiten, wie du Gott dienen kannst, dass du bis zum Ende deines Lebens 100% damit beschäftigt sein kannst. Und dazu möchte ich motivieren. Der Herr, jetzt kommen wir zum Schluss, der Herr vergleicht dein Leben in der Nachfolge mit einem Wettlauf, einem Rennen. Und bei Olympia, da gibt es verschiedene Disziplinen, die einen laufen 100 Meter, die anderen, was weiß ich, 800 Meter, 400 Meter Hürdenlauf und was weiß ich. Unser Wettlauf heißt, das Rennen um den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Philipper 3. Das Rennen um den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Darüber haben wir uns gestern in der Jugend Gedanken gemacht, was das bedeutet. Aber dieses Rennen, das bestreiten wir gerade. Jeder von uns läuft auf dieser Bahn. Und die Ziellinie ist sozusagen der Tag, an dem du in den Himmel kommst, an dem du bei Gott ankommst. An der anderen Stelle spornt uns Paulus an. Es geht wieder um diesen Kampf, um diesen Lauf. Und er sagt, lauft so, dass ihr ihn erlangt, diesen Siegespreis. 1. Korinther 9, 24, wer es nachlesen möchte. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Wir sind alle auf dieser Rennbahn, aber jeder muss für sich selber laufen. Und es ist Paulus so Anliegen, dass man nicht so in einer großen Gruppe läuft, wo es einfach ist zum Laufen, sondern du musst voransprinten. Du sollst so laufen, dass du als Erster über die Ziellinie kommst. Nicht um die anderen auszustechen, aber aus einem guten Motiv heraus, diesen Glaubenskampf nach diesem Ziel, nach diesem unvergänglichen Siegeskranz, den Jesus uns geben wird, zu streben. Ein Wort an die, die schon lange im Glauben sind. Ich habe schon öfter das Wort gehört, ja, lass mal die Jungen machen. Gell? Lass mal die Jungen ran. Das ist wunderbar und ist gut. Aber die Jungen können für euch den Lauf nicht zu Ende laufen. Jeder von uns muss selber über die Ziellinie gehen. Und dann werden wir diesen unvergänglichen Siegeskranz erhalten von Jesus. 5 Stellen habe ich in der Bibel gefunden, wo es darum geht, dass Jesus uns krönt mit einem Kranz oder einer Krone. Man kann es nicht vorstellen, aber es wird irgendwie so sein. Man kriegt einen Kranz für die Menschen, die wir zu Jesus geführt haben. Paulus sagt, von nun an liegt für mich die Krone bereit, die der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber allein mir, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche verheißen hat der Herr denen, die ihn lieben. Die Ältesten werden einen unvergänglichen Kranz krönen. Und der Gemeinde in Smyrna wird besonders den Märtyrern eine Krone verheißen und versprochen, wenn sie den Glauben halten und überwinden. Aber eins, liebe Geschwister, ist auch sicher. Ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn Jesus dich krönt. Dann werden wir wahrscheinlich diese Kronen wieder absetzen und ihm vor die Füße legen. Und ihm anbeten, den einzig wahren König der Herrlichkeit. Ich möchte schließen mit einer Frage, wie viel Zeit du noch hast, Schätze im Himmel zu sammeln. Weil wenn man gestorben ist, dann ist es vorbei. Dann kann man nichts mehr da, was dir für den Himmel Lohn bringt. Und einer am Zeltlager, der hat das gut versinnbildlicht. Jeder von am Lager hat so ein Glas gekriegt. Da ist eine Lebensskala drauf von 0 bis 80 und der Sand gefüllt, so alt wie du bist. Und da oben steht der Name drauf und ich habe zuerst ein falsches Aussage da, weil da ist Gernot T. gelesen. Und dann habe ich das Aussage dabei gedacht, da steht Reinhold Thomas drauf und dann schaue ich so hier und dann nehme ich so 40, was denkt der, wie alt das ich bin und voll viel Sand vorbei. Ich war völlig fertig. Weil ich wenig Sand nur noch in meinem Glas habe und dann habe ich gemerkt, oh Gott sei Dank, es ist nicht meins. Und aber es ist so, dass jeden Tag ein bisschen was rausrieselt aus dem Gefäß. Tag ein, Tag aus rinnt der Sand raus und irgendwann ist das Glas leer und dann stehst du vor Gott. Irgendwann ist der Sand ganz ausgeschüttet und du kommst bei Jesus an. Und ich wünsche mir nichts Sehnlicheres für mich und für dich, für die vielen von uns, dass Jesus uns begrüßen könnte mit den Worten, du guter und treuer Knecht. Über wenigen warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Und zum Schluss hören wir uns jetzt ein Lied an, wo es genau darum geht.
Wird sich beugen.